Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Altersvorsorge in Deutschland. Generationenvertrag am Limit. Und jetzt? Immer mehr Menschen in Deutschland leben länger, immer weniger zahlen in die Sozialversicherung ein und der Staat verspricht trotzdem, dass die Rente sicher ist. Doch was ist diese Sicherheit wirklich wert? In einer Studie des Flossbach von Storch Research Institute hat Senior Research Analyst Dr. Sven Ebert unlängst gezeigt, wie marode unser deutsches Altersvorsorgesystem inzwischen geworden ist und welche Reformen dringend nötig wären. Wir sprechen mit ihm über falsche Anreize, teure Garantien, politische Illusionen, über Länder, die es längst besser machen als wir und den nächsten Anlauf der Bundesregierung, die Situation zu verbessern. Herzlich willkommen. Im Studio sitzt er mir gegenüber. Guten Tag, Herr Dr. Ebert.
Grüße Sie, Herr Drescher. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sie haben beim Flossbach von Storch Research Institut unlängst eine Studie zur Altersvorsorge in Deutschland gemacht. Warum eine Studie? Warum zu diesem Zeitpunkt? Eigentlich sind die Probleme doch ein alter Hut.
Also ich glaube, wirklich viel Neues an Faktenlage ist nicht dazugekommen, aber es ist eben interessant, das einmal zusammenzuschreiben und vielleicht mal so Inventur zu machen, denn ich glaube, langsam wird es halt wirklich Zeit, was zu tun.
Langsam wird Zeit. Da werden wir gleich nochmal ein, zweimal zu kommen und so auch zu der Frage, ob der Ernst der Lage eigentlich verstanden ist. Vielleicht haben Sie es auch deshalb gemacht. Was sind denn die zentralen Befunde, die Sie im Rahmen der Studie zusammengetragen haben? Und gab es irgendwas, was Sie vorher auch noch nicht wussten, als Sie das alles gesammelt haben?
Fangen wir mal mit den zentralen Befunden an. Ich glaube, wenn man bei der gesetzlichen Rente ist, dann muss man sagen, die Demografie schlägt unerbittlich zu. Ne? 2035 wird eine Familie mit zwei Kindern, werden die beiden Eltern den eigenen Lebensunterhalt, den für die beiden Kinder und den für einen Rentner erwirtschaften müssen. Ne? Man spricht von einem alten Quotienten dann von 1:2, also ein Rentner auf zwei Erwerbsfähige. Das ist schon ein brutal steiler Berg, den wir da erklimmen müssen. Das Zweite, egal wie man jetzt zu der gesetzlichen Rente steht oder nicht, aus Risikodiversifikationspunkten sollte man sich klar machen, was das für ein Riesenklumpenrisiko ist. Über die Hälfte der Alterseinkünfte heute kommt aus der gesetzlichen Rente. Und wenn Sie jetzt mal sowas wie Pensionen rausrechnen oder Leute, die selbstständig sind, so für den durchschnittlichen Angestellten besteht sein Alterseinkommen zu 80% aus der gesetzlichen Rente. Und dass das so viel ist, das hat mich schon überrascht. Ich dachte, wir wären ein bisschen stärker diversifiziert. Und wie gesagt, unabhängig davon, ob man diesen demografischen Wandel jetzt wahrnimmt oder nicht oder wegreden will oder nicht, wie auch immer. Ich glaube, ein Klumpenrisiko, das weiß jeder bei uns in der Branche, das ist einfach nix.
Und ein immer größerer Teil dieser Gelder für die Rentenversicherung kommt ja gar nicht mehr aus Beiträgen, sondern aus dem Bundeshaushalt. Haben Sie eine ungefähre Größenordnung, wie viel da schon jetzt reingebuttert werden muss, damit die Rentner das derzeitige Rentenniveau noch bekommen?
Genau, das sind ungefähr 30%. Das sind 120, 130 Milliarden. Die Rentenkasse gibt ungefähr zwischen 350 und 400 Milliarden aus im Jahr.
Der Herr Professor Füst hat, glaube ich, unlängst in einer Fernsehsendung vom Kettenbriefspiel gesprochen, hat diesen Vergleich angestellt, den habe ich nicht das erste Mal gehört, aber inwieweit, sagen Sie, kann man das als Metapher dafür nutzen? Ist das nicht unberechtigt, darauf hinzuweisen?
So, ja, also es ist in gewisser Weise so ein Kettenbrief oder Ponzi-Scheme, ne? Jeder hofft noch, dass es für ihn noch gut geht. Wobei die Frage ist, ich glaube, die Leute haben das schon begriffen und ich glaube, gerade die Kinder haben, wären auch bereit zu Änderungen. Es bräuchte nur den politischen Mut, sie anzugehen.
Wenn wir über das Problem mit Demografie sprechen, dann sprechen wir darüber, dass auf der einen Seite eine steigende Lebenserwartung ja noch dazukommt, aber auf der anderen Seite weniger Beitragszahler. Dann kommt ja immer ein Faktor, der noch angesprochen wird, nämlich die Zuwanderung. Die einen sagen, die Zuwanderung ist die Lösung des Problems, da kommen neue Beitragszahler. Umgekehrt sagen andere, da kommen welche, die stehen schon kurz vor der Rente und die kriegen dann die Rentenzahlung und haben nie oder nicht lange genug eingezahlt. Wie gehen wir in dem ganzen demografischen Aspekt, den Sie gerade schon angesprochen haben, mit der Zuwanderung um?
Zuwanderung kann Teil der Lösung sein. Wir stellen aber im Moment fest, dass es uns nicht gelingt, die Zuwanderer genügend in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Beschäftigungsquoten sind geringer als bei Deutschen. Auch das die Art der Tätigkeiten ist von der Qualifikation grundsätzlich geringer. Das alles hat, glaube ich, viele, viele Gründe, das würde hier den Rahmen sprengen, das zu diskutieren. Festzuhalten bleibt, wir schaffen es nicht, die Menschen, die zu uns kommen, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Gleichzeitig bräuchten wir, um diesen Rückgang an arbeitsfähigen Menschen auszugleichen, in den nächsten 15 Jahren ungefähr 15 Millionen Zuwanderer, also quasi Nettozuzug in der Größenordnung von einer Stadt wie Köln. Das heißt, wir brauchen mehr Zuwanderung und bessere Integration. Da können wir Fortschritte machen, aber ich glaube, auch der Berg ist zu steil, als dass er das Problem alleine löst.
Wenn wir über die politische Kommunikation in dem Zusammenhang sprechen, wird dem Bürger da reiner Wein nach Ihrem Verständnis eingeschenkt, was diese Punkte angeht, oder wird es eigentlich noch immer weiter und immer schlimmer gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel darüber nachdenkt, dass obendrauf auch noch eine Mütterrente gezahlt werden soll in Zukunft?
Ja, die Mütterrente, das ist halt der Pascal Redding von der Jungen Union hat das mal schön gesagt, sogar öffentlich, wofür ihm, glaube ich, großer Respekt gebührt. Der sagte, die gibt's halt, weil Markus Söder die wollte. Also ich glaube, da ist in der Politik vollkommen klar, das ist halt irgendwie ein Geschenk für ältere Mütter, ne? Müssen wir auch überlegen. Für die jüngeren Mütter gibt es diese drei Rentenpunkte ja schon längst. Also das sind Menschen, die sind so um die 60, die bekommen jetzt nochmal ein bisschen mehr Rente. Also Mütter, das ist Unfug. Und gleichzeitig haben wir ja auf der anderen Seite die Rente mit 63. Gut, mittlerweile ist die Grenze bei 65 Jahren, die uns 20 Milliarden im Jahr kostet. Also es werden unterm Strich schon immer noch viele Geschenke verteilt. Wahrscheinlich, weil man sich die Wählerstimmen der Rentner sichern will. Ich habe es aber gerade schon gesagt, ich bin skeptisch, ob das wirklich trägt.
In Ihrer Studie sind Sie auch eingegangen auf falsche Anreize und politische Bremsen. Ein Punkt, den Sie angesprochen haben, waren die Vorruhestandsregelungen. Mhm. Waren das Wahlgeschenke der vergangenen Jahre, wieder besseres Wissen, diese Möglichkeiten in den Vorruhestand zu gehen? Die passten doch damals eigentlich auch schon nicht zu der absehbaren demografischen Entwicklung.
Ja, das ist vielleicht auch so ein ganz interessanter Aspekt, der mir vorher nicht klar war, welches Ausmaß die noch haben. Ne? Wir müssen ja sagen, so in den 90er Jahren gab es noch sehr, sehr großzügige, auch Übergangsregelungen dann in den Ruhestand. Und ja, Franz Müntefering, Gerd Schröder, die haben das weitestgehend zurückgefahren, haben Einschnitte vorgenommen, die, glaube ich, die Rentenkasse eine Zeit lang auch wirklich entlastet haben. Aber wir haben halt seit 2014 diese Rente mit 63 plus die Möglichkeit, ne, mit 35 Beitragsjahren mit geringen Abschlägen, muss man sagen, ungefähr halb so hoch, wie sie mathematisch sein müssten, in Ruhestand zu gehen. Und das hat im Prinzip die großzügigen Regelungen der 90er Jahre komplett ersetzt. Also diese ganzen Reformen, die Schröder und Müntefering gemacht haben, wurden eigentlich rückabgewickelt, sodass wir jetzt da sind, wo wir vor 30 Jahren waren. Und vor 30 Jahren war es schon schwierig, aber ich glaube, heute können wir es uns gar nicht mehr leisten.
Bei den falschen Anreizen und, sagen wir mal, Bremsen, politischen Bremsen, haben Sie auch die Garantieprodukte angesprochen im Rahmen der privaten betrieblichen Altersvorsorge. Inwieweit sagen Sie, das ist ein Problem?
Information, Drescher und Sie. Am 4. Dezember 2025 dreht sich beim Petersberger Treffen alles um die Frage. ETFs, sind sie noch Ausnahme oder schon längst die Regel? ETFs haben die Fondsbranche in den letzten Jahren komplett verändert. Doch wie weit reicht der Boom wirklich? Welche Rolle spielt aktives Management im ETF-Zeitalter? Und was bedeutet das für Asset Manager, Finanzdienstleister und natürlich Investoren? Diese und viele weitere Fragen diskutieren wir gemeinsam mit hochkarätigen Gästen beim Petersberger Treffen 2025. Alle Infos und die Anmeldung finden Sie auf petersbergertreffen.de.
Es ist halt am Ende immer so Garantien, Kosten, Rendite. Na, das wissen Sie, das weiß ich, aber gleichzeitig gibt's eben diesen Wunsch, dass sich die Menschen auch nach Sicherheit sehnen. Na, beispielsweise hat jemand aus dem Management von Fora jetzt kürzlich erst wieder gesagt, naja, wenn ich ein Produkt mit 4% festverzinslich anbieten kann, das reißen mir die Deutschen aus der Hand. Sinngemäß, hab das jetzt paraphrasiert. Also auch da, diese Garantien gibt es ja zum Teil auch, weil sie von den Leuten nachgefragt werden. Aus meiner Sicht wird ein zu großes Maß auf die Sicherheit gelegt. Wir haben das gesehen, gerade in der Niedrigzinsphase seit 2010 können wir ja Gott froh sein, dass die Riester-Rente nicht verpflichtend, wie es ursprünglich geplant war, für alle Deutschen gekommen ist. Dann hätten wir, glaube ich, heute noch viel größeren Vertrauensverlust in diese betriebliche oder in dem Fall private Absicherung. Aber in der betrieblichen haben sie es ja mit einer beitragsorientierten Leistungszusage genauso. Sozialpartnermodell kommt so ein bisschen. Ne? Also Gott froh sind die, haben wir den Leuten sozusagen nicht noch Garantien aufs Auge gedrückt, dann wäre es noch viel schlimmer. Aber auch da, wir müssen ein Stück, bereit sein, Risiko zu nehmen. Wer kein Risiko nimmt, kriegt auch keine Rendite. Und ich glaube, die Zeiten, wo man sagen konnte, dann verzichte ich auf ein bisschen Rendite, dafür ist die Kassenlage zu knapp. Das können wir uns nicht mehr leisten, brauchen wir mehr Effizienz.
Sie haben nicht nur den Befund dargestellt, Sie haben auch ein paar Vorschläge gemacht, was man anders machen könnte. Wenn wir jetzt oder müsste, könnte ist vielleicht schon das falsche Wort, sondern muss. Können Sie holzschnittartig 3-4 Maßnahmen erklären, wo Sie sagen, da muss angesetzt werden, ist eigentlich keine Quantenphysik?
Ich meine, habe immer so das Grundmodell im Kopf, dass die gesetzliche Rente eigentlich eine Basisabsicherung gegen Altersarmut sein soll. Ne? Das sieht man auch in den Ländern, die, sag ich mal, eine demografiefeste Altersvorsorge aufgesetzt haben. Da haben sie eine Basisrente, die hängt meistens auch nicht wirklich vom Einkommen ab oder von der Erwerbskarriere, sondern man versucht, die Menschen eben oberhalb des Armutsniveaus zu halten, gelingt in Schweden beispielsweise sehr, sehr gut.
Ist eine Basisrente für Sie eine Einheitsrente, dass alle die gleiche bekommen?
Ja, also alle bekommen die gleiche minimale Leistung. Das ist dann wirklich nur, sagen wir mal, der Sozialhilfesatz plus ein kleines bisschen obendrauf, dass man eben, dass niemand Flaschen sammeln muss im Alter, was uns ja heute, muss man ehrlich sagen, mit dem System, wie wir es haben, nicht gelingt.
Würde das damit einhergehen, dass die Leute weiterhin unterschiedlich hoch einzahlen oder muss man dann sagen, müssen auch alle nur den gleichen Betrag einzahlen? Das wird ja sonst irgendwann unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung, die zwar hinten rauskommt, aber vorne nicht die Gleichbehandlung der Beitragszahlung ist, könnte das ja ein Problem werden, zumal ja alle die eingezahlt haben, auch einen Anspruch auf das haben, was sie eingezahlt haben.
Letzteres ist vollkommen richtig. Ne? Also man muss dann schon darüber sprechen, wie man so einen Übergang organisiert und das wird Jahre dauern und Sie können nicht heute sagen, kommen wir zum Anfang zurück, 80% Ihres Einkommens, ich kürze das jetzt mal um 20%, das geht nicht. Was ich mir vorstelle, ist, dass das am Ende vollständig aus Steuern bezahlt wird. Dann wird nämlich auch transparent, was uns das Jahr für Jahr kostet. Ich meine, im Moment zahlen wir im Schnitt um die 12.000 Euro jeder Beschäftigte für die Rente jedes Jahr. Und das ist, glaube ich, niemandem klar, wie viel Geld das eigentlich ist. Also insofern, man braucht wahrscheinlich 30, 40 Jahre Übergang. Aber am Ende hat man bei heutigen Niveaus, 1.200 Euro Grundrente, finanziert aus Steuern und fertig ist die Laube auf der gesetzlichen Seite.
Basisrente halten wir schon mal fest mit einer Übergangsregelung. Was brauchen wir noch?
Wir brauchen obendrauf dann mehr betriebliche und mehr private Vorsorge. Also betriebliche Vorsorge im Moment hat nur jeder Zweite in Deutschland eine betriebliche Altersvorsorge, was ein Jammer ist. In der betrieblichen selber die Garantien weiter zurückführen. Da kann man sich beklagen und sagen, früher hat der Arbeitgeber für mich die Garantien übernommen und alles. Aber jammern hilft nicht. Ich glaube, man muss sagen, ja, ich nehme das Risiko und kriege dafür auch ein bisschen mehr Rendite. Und privat, ja, wir müssen weg von Riester. Also mein Traum, um diese beiden Säulen betrieblich und privat zusammenzuführen, ist eigentlich so ein, naja, Altersvorsorgedepot plus. Jeder Bundesbürger hat ein Depot. Da kann er sich auch eine Versicherungslösung reinlegen. Das muss ja gar kein reiner Aktienfonds sein. Aber da spart er für privates Ersparen, kriegt er Ersparnisse, kriegt er noch eine Steuererleichterung. Betrieblich kann der Arbeitgeber, ohne viel beachten zu müssen, was nehme ich für Risiken auf die Bilanz, was garantiere ich denn, einfach da ein bisschen was reinzahlen, eine Art Lohnumwandlung. Und dann hat jeder einen Stock, aus dem er im Alter schöpfen kann.
Zwei Dinge, die Sie noch nicht angesprochen haben, die man aber häufiger mal hört in dem Zusammenhang. Sie haben nicht das Renteneintrittsalter angesprochen. Da gibt es welche, die sagen, das muss hoch. Wir müssen es zumindest irgendwie an die Lebenserwartung indexieren. Und das Zweite ist das Thema, das müsse doch endlich mal kapitalgedeckt sein. Sie haben eben gesagt, so Steuereinnahmen finanziert. Da gibt es welche, die sagen, andere haben doch auch Staatsfonds aufgebaut, aus denen sowas bezahlbar ist. Diese beiden Punkte vielleicht, inwieweit Sie da in der Studie drauf eingegangen sind.
Ja, Renteneintrittsalter, danke für den Punkt. Das ist absolut notwendig. Das wird in irgendeiner Form auch kommen. Ne? Vielleicht auch, dass man die Abschläge mal überarbeitet oder irgendwas dergleichen. Aber diesen doppelten Hebel, den sie haben, wenn Leute länger arbeiten und eben damit auch dann weniger lang Rente beziehen, den müssen sie irgendwann heben. Insofern, ich fordere auch, sagen wir, Renteneintrittsalter 70 Jahre und dann an die Lebenserwartung gekoppelt. Das ist natürlich irgendwo eine Maximalforderung, ist mir auch klar. Und da sollten wir jetzt auch nicht irgendwie auf unsere Mitbürger schimpfen, wenn man sich mal anguckt, was in Frankreich los ist, was in der Schweiz los ist. Ich glaube, das ist irgendwie so ein universeller Wunsch, nicht länger arbeiten zu müssen. Das ist in jedem Land schwierig und trotzdem, da müssen wir ran.
In Italien und in Frankreich war ja versucht worden, das Renteneintrittsalter hochzufahren. Da hat man unter politischem Druck sich da beugen müssen. Wo läuft es im Ausland besser? Es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen sind, die diese demografischen Probleme haben und eine Wirtschaft haben, die lahmt. Inwieweit haben andere Vorbildcharakter für uns und was könnten wir von denen für unser System übernehmen, ohne einen kompletten Stilbruch zu machen? Das, was Sie eben mit der Basisrente angesprochen haben, wäre ja schon komplette Systemumstellung. Mhm. Aber wo gibt es vielleicht die Möglichkeit, zwei, drei Elemente zu übernehmen und zu sagen, mit denen kämen wir schon mal weiter? Das läuft bei denen doch eigentlich ganz gut.
Na, ich glaube, da können wir, was dieses Renteneintrittsalter angeht, nach Schweden gucken. Ne? Die haben keines, sondern was eben gemacht wird zu jedem Zeitpunkt, zu dem ich in Rente gehen will, wird eben dann versicherungsmathematisch ausgerechnet, wie hoch die Rente ist. Das heißt, sie haben eine implizite Knüpfung an das Renteneintrittsalter und naja, wenn das an das Lebensalter, Entschuldigung, und ja, wenn das steigt, dann sinkt die Rente eben dementsprechend. Und da wir an Zu- und Abschläge im Ruhestand sowieso ran müssen, wäre das, glaube ich, eine gute Lösung und auch eine, die irgendwo dann auch akzeptiert wird. Wenn dann jemand länger arbeitet, dass er dann noch mehr Rente kriegt, das sieht dann, glaube ich, irgendwie auch jeder ein.
Eigentlich wissen ja die meisten Bürger, was das Problem ist. Sie wissen eigentlich auch, was getan werden muss. Das Renteneintrittsalter ein bisschen hochsetzen in der Höhe des Rentenzahlung, Zugeständnisse zu machen. Aber alle fürchten die Rache des Wählers an der Urne. Sind das kulturelle oder politische Gründe, warum sich Deutschland hier so schwer tut, eine solche Entscheidung durchzusetzen?
Also wie gesagt, man beobachtet es ja nicht nur in Deutschland, wenn man sich das jetzt auch anguckt, was in UK los ist, wo man ja auch irgendwie versucht, ein bisschen die Sozialreformen voranzutreiben, dieses New Labour von Tony Blair irgendwie wieder auszuräumen. Da tut man sich auch unendlich schwer. Macron in Frankreich, brauchen wir nicht drüber reden, Rentenreform jetzt kassiert. Also im Moment, ja, man robbt sich so voran. Ich sag immer, es käme mal auf einen Versuch an, dass einer mal einen mutigen programmatischen Vorschlag macht. Ich meine, jetzt war ich beim Bäcker, da saßen drei Rentner zusammen und dann sagt der eine, Also was man meiner Tochter zumutet, das ist nicht mehr zu ertragen. Wenn das mal jemand anders machen würde, ich würde den sofort wählen.
Aber ne? Sie haben ja eben Schröder angesprochen, der war ja in der Richtung unterwegs. Und wir haben ja gesehen, es hat ihn seine Regierung gekostet und Frau Merkel hat schließend ihre Jahrzehnte, muss man schon sagen, hat es ermöglicht. Also es ist ja nicht so, als wenn diese Erkenntnis, dass das ein magisches Dreieck ist, wo die Beitragszahlung, die Frage, ab wann ich das bekomme und wie hoch die Rente ist, die ich bekomme, sich irgendwie bedingen, muss ich ja jedem gesunden Mitteleuropäer eigentlich erschließen. Und trotzdem ist es schwierig anscheinend, dass bei den Fründen, die jeder verteidigen will, dabei was rauskommt. Jetzt hat sich die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, Reform und Ausblick. Sie will eine Reform machen, aber sie hat erstmal, wenn man nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis, eine Rentenkommission einberufen. Und die hat bis 2027 Zeit, Reformvorschläge vorzulegen. Da fragt man sich natürlich, ob die wirklich verstanden haben, wie ernst die Lage ist. Denn alle Berechnungen, was die Beitragsentwicklung schon in den nächsten 24 Monaten angeht, zeigt ja, es wird hier jeden Tag schlimmer. Was können Sie aus den Reformvorhaben erkennen? Es ist ja auch vom Herbst der Reformen die Rede. Da sind Dinge angekündigt worden, die man machen will. Für wie realistisch halten Sie diese Punkte und wie kommentieren Sie die Punkte, die da genannt sind?
Also zunächst mal zwei Punkte vorneweg zu dieser Kommission. Ich glaube, man sollte denen eine faire Chance geben. Ne? Also diese Arbeitsgruppe zum Altersvorsorgedepot hat, glaube ich, auch sehr solide Arbeit geleistet. Es gibt auch Beispiele, wo Kommissionen irgendwie nichts hervorgebracht haben. Aber ich finde, die Damen und Herren haben erstmal eine Chance verdient. Dass das jetzt bis 27 dauert, wie gesagt, so ist halt die politische Realität und die politischen Mühlen mahlen langsam. Das gibt ja auch eine gewisse Stabilität, was sicherlich auch da gut ist, dass man jetzt seitens auch der Jungen Union gesagt hat, aber 2031 ist Schluss und nicht diese Forderungen der SPD dann quasi schon mal was zu manifestieren, falls man sich nicht einigen kann. So, na, also das ist, glaube ich, alles noch zeitig, sofern da was rauskommt. Wenn man sich das jetzt anguckt, wird aus meiner Sicht schon so ein bisschen vorbereitet, dass dann auch größere Reformen kommen können. Also ich meine, diese Aktivrente ist irgendwie auch wieder ein Steuergeschenk an Rentner. Ne? Und da hat auch die Caritas, hat's, glaube ich, gebracht, vollkommen recht, wenn sie sagt, ja, warum soll jetzt jemand, der mit 65 weiterarbeitet, weil er weiterarbeiten will, eine Steuererleichterung bekommen und eine Krankenschwester, die von 50% auf 70% aufstockt, muss darauf Steuern bezahlen. Fairer Punkt. Glaube aber auch da schafft man vielleicht eine Brücke, wenn die Leute dann irgendwann mehr arbeiten müssen, weil die gesetzliche Rente gekürzt wird und das wird aus meiner Sicht so kommen, dann kann man den Leuten wenigstens sagen, ja guckt mal, aber ihr habt eine Steuererleichterung, die haben andere nicht. Also vielleicht baut man mit dieser Aktivrente so eine kleine Brücke. Klar ist, die Kritik, die es gibt, die ist berechtigt. Das trifft ja auch irgendwie nur ungefähr jeden sechsten Arbeitnehmer, ne, der sagt, ich arbeite weiter, weil ich muss. Die anderen machen es überwiegend, weil sie irgendwie Freude dran haben. Also irgendwie so eine Startbahn für mehr. Und in dem Kontext würde ich auch die Frühstartrente sehen.
Die Frühstartrente ist dann, Kinder ab dem 6. Lebensjahr bis zum 18. werden 10 Euro pro Monat vom Staat eingezahlt in ein Konto. Da gibt es natürlich auch viel Kritik, weil welche sagen, warum erst ab dem 6. Lebensjahr? Das könnte auch von Geburt angemacht werden. Ja, die anderen sagen, ja, was ist mit den Zuzahlungen? Kann man denn da vorher dran oder erst im Renteneintrittsalter und so weiter und so fort? Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass wir nächstes Jahr eine Frühstartrente beschlossen bekommen? Der Wille ist ja erklärt, aber auf der anderen Seite ist schon vieles erklärt worden. Was ist eigentlich aus unserem kapitalgedeckten, zumindest dem Beginn der kapitalgedeckten Rente geworden? Da sollten noch 12 Milliarden investiert werden, die dann an der Börse arbeiten. Ist daraus eigentlich irgendwas geworden?
Nee, ich glaube, diese Idee ist mit der FDP aus dem Bundestag verschwunden. Bei der Frühstartrente glaube ich aber schon, dass wir da was sehen werden, weil man kann ja jetzt, also klar, man kann immer sagen, das geht einem jetzt nicht weit genug, was da gemacht wird, aber was man den Leuten in Berlin aktuell, glaube ich, nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht den Koalitionsvertrag irgendwie umsetzen. Dass man damit nicht 100% zufrieden ist und sagt, wir brauchen mehr und früher, da bin ich auch dabei, aber das wird zumindest umgesetzt und ich glaube, auch das wird kommen und auch da wieder, ja klar, das ist wenig, ne? Da kommen am Ende irgendwie, was sind das? Da kommt 120 Euro im Jahr, da über 12 Jahre, da kommen sie nicht weit, ne? Das sind irgendwie 1400 Euro Beitrag.
Ja, aber Zinseszins, wenn das eben in Aktienkapital bis zum 60. Lebensjahr arbeitet, da kann man schon sehen, zumindest mal, dass die Börse funktioniert. Und das finde ich pädagogisch an der ganzen Geschichte schon mal eigentlich sehr erfreulich und ein Schritt in die richtige Richtung. Wir wollen es ja nicht zerreden. Und es scheint ja so zu sein, dass wenn, Stichwort FDP, das Altersvorsorgedepot, was ja ein ganz klares Lindner-Lieblingsprojekt gewesen ist, dass das aus der Schublade wieder rauskommt. Da ist ja auch die Rede von einer Riester-Reform. Was halten Sie denn davon?
Ja, danke für die Steilvorlage. Also auch da wieder beim Altersvorsorge, bei dieser Frühstartrente. Das sieht man, ne? Das ist irgendwie eine Vorlage, um jetzt mehr draus zu machen. Sie können dieses Depot ja mit 18 problemlos in ein Altersvorsorgedepot umwandeln und dann kann man da weiter steuerbegünstigt seine Fonds kaufen oder seine Versicherungsprodukte, was auch immer man möchte. Also das ist eine gute Vorlage. Es kann, glaube ich, aus meiner Sicht auch hilfreich sein, dass es jetzt nochmal so eine Rentenkommission gibt, die dieses Altersvorsorgedepot nochmal aufnimmt, weil natürlich es ist sehr stark mit der FDP verknüpft, mit dem Namen Christian Lindner. Die Idee ist wunderbar. Auch dieses Papier der Arbeitsgruppe dazu, sehr, sehr gut. Ich glaube, dass am Ende niemand hundertprozentig zufrieden war, zeigt auch, dass es ein ganz ordentlicher Kompromiss war zwischen Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern und so weiter. Jeder musste ein bisschen was abgeben. Das ist alles gut. Vielleicht dreht man es jetzt einfach einmal durch die Kommission und dann hat man so eine Art Altersvorsorgedepot, nennt es dann halt anders, aber dann sind wir eigentlich da, was man sich privat schon wünschen würde, ja.
Diese Punkte, wir unterstellen mal, sie kommen so, sind Schritte in die richtige Richtung, aber die Dinge, die wirklich notwendig sind in der Behebung der gesetzlichen Rentenprobleme, die wir haben, da werden die Punkte gemieden. Es ist nicht die Rede davon, dass das Renteneintrittsalter hochgehoben werden soll. Es ist nicht die Rede davon, dass Renten gekürzt oder zumindest mal eingefroren werden müssen. Da muss ich Sie zum Schluss schon fragen, ist der Ernst der Lage erkannt oder Beitragsexplosion, das Ganze geht weiter, es wird steuerfinanziert und es wird Schulden finanzieren?
Ja, also ich habe keine Glaskugel. Ich kann nur hoffen, dass Sie nicht recht behalten. Also für meinen Sohn nicht, für alle anderen jungen Eltern, die hier noch Kinder großziehen, ich hoffe es nicht. Ich mag auch, bin ein optimistischer Mensch, ich mag das auch nicht aufgeben. Und wenn man jetzt mal ein bisschen auf die Zahlen guckt, also jemand wie Martin Werding hat das ja lang und breit beschrieben. Und vielleicht braucht es jetzt noch eine Kommission, um das nochmal klar zu machen. Und dann muss halt irgendwer verdammt nochmal den Mut aufbringen und diese Reformen angehen, dass man damit im Vorfeld nicht unbedingt hausieren geht, ist mir auch klar. Ich sage mal, das Schöne an Überraschungen ist, dass sie dann auch überraschend kommen. Aber ich bin nicht heute hier, um zu sagen, Herr Drescher,
alles ist schwarz, alles ist schlecht.
Nee, aber ich bin auch nicht da, um zu sagen, nee, Sie malen das zu schwarz und so kommt das nicht. Um Gottes Willen nicht. Die Lage ist ernst, wir müssen was tun. Aber wie es ausgeht.
Deshalb haben Sie die Studie auch gemacht. Was wir, glaube ich, festhalten können, ist, der Generationenvertrag ist am Ende. Er ist absolut bei diesen demografischen Veränderungen nicht durch schönheitskosmetische Maßnahmen zu ändern noch oder anzupassen, sondern es geht hier wirklich um einen Systemwechsel. Ja. Zu dem Systemwechsel gehört eine bessere Förderung der privaten Altersvorsorge, der betrieblichen Altersvorsorge. Da scheinen sich Dinge in Bewegung gesetzt zu haben mit Blick auf die Kapitalgarantie, mit Blick darauf, dass man selber auch mehr Steueranreize bekommt, da vorzusorgen. Aber die ganz großen Probleme, die wir nach wie vor sehen und wo mit Blick auf den Wählerwillen noch nicht klar ist, wie eine Lösung gefunden werden soll, ist eigentlich die gesetzliche Rentenversicherung. Auf das Problem haben Sie nochmal hingewiesen. Aber da muss man leider sehr gespannt sein, wie die Politik damit umgeht. Da sind wir am Ende unseres Podcasts, Herr Dr. Ebert. Die Studie kann man bei Ihnen runterladen. Das ist schon ein Literaturhinweis. Auf der Seite vom Flossbach von Storch Research Institute ist die Studie. Und dann frage ich Sie natürlich, was Ihre Literaturempfehlung ist, die Sie uns sonst am Ende des Podcasts mitgebracht haben. Es kann was sein, was mit der Altersvorsorge zu tun hat, muss aber nicht. Darf auch was aus der Literatur sonst sein.
Ja, erstmal vielen Dank für die schöne Zusammenfassung. Die bringt es, glaube ich, auf den Punkt, Herr Drescher. Ich habe mitgebracht von Sally Rooney Intermezzo. junge irische Autorin, ich glaube Mitte 30, die die Geschichte zweier Brüder erzählt, der eine Anfang 20, der andere Anfang 30, ja, die ihren Platz im Leben suchen, nach dem Tod des Vaters sich voneinander entfernt haben, sich so ein bisschen danach fragen, was wollen sie denn aus ihrem Leben machen? Eigentlich sehr klassisch wie eine Liebesgeschichte aufgebaut, aber super detailliert gezeichnete Figuren und die Auflösung ganz anders, als man das wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren geschrieben hätte, und in einer, wie gesagt, Tiefe der Charaktere erzählt. Das fand ich toll und gibt einem Einblick, ich bin jetzt auch schon Mitte 40, darüber, was vielleicht Menschen zwischen 20 und 35 heute so denken.
Herr Dr. Ebert, ich bedanke mich, dass Sie heute im Studio waren. Schöne Grüße an den Herrn Professor Schnabel und die anderen Mitglieder des Teams. Ich darf mich bei den Zuhörern dafür bedanken, dass Sie uns hier heute zugelauscht haben. Ich freue mich, wenn Sie den Kanal abonnieren, so wie Sie es noch nicht getan haben, diese Folge bewerten. Ich glaube, es gibt genug Diskussionsstoff rund um das Thema gesetzliche Altersvorsorge. Und freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen an Ihre Kollegen, an Ihre Freunde. Und verabschiede mich wie immer hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.